Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
Nein, und das ist vielleicht auch dieser große, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man von Paradigmenwechsel spricht, aber die klassische IT-Security, das ist ja ein ich sage jetzt nicht ausgeforscht, weil das war natürlich ein Blödsinn, aber ist ein gut erforschtes Gebiet, wo es tolle Verfahren gibt, sehr viel Möglichkeiten, sie zertifizieren zu lassen und vieles richtig zu machen. Ja, die Wege sind oft gegangen worden durch viele Firmen. Aber IT-Sicherheit fokussiert immer auf dieses Vertraulichkeit und Manipulationssicherheit. Und als letztes der drei ist dann auch die Verfügbarkeit. Mhm. Ja. Und das ist natürlich wieder jeder Produktion. Wenn ich ein Produkt verkaufe oder eine Maschine betreibe oder sowas, dann habe ich jetzt, und da reden wir seit 1945, nichts anderes mehr gemacht, als die Verfügbarkeit zu garantieren, die Stehzeiten zu minimieren. Es ist eigentlich alles daran gesetzt worden, mehr Durchsatz, günstiger produzieren, verfügbar sein, verfügbar sein, verfügbar sein. Wenn ich jetzt da komme und sage, ja, und wenn da irgendwas falsch läuft, dann schalte ich erst einmal aus und geh schauen. Das wird nicht passieren, das verstehe ich ja, weil der Stillstand so viel kostet, dass ich die Kosten für diese Erpressung oder was mit dem gegenrechnen kann, dann wäre ich ja als Geschäftsfrau oder Geschäftsmann, wäre ja solche vielleicht nach außen hin nicht ganz logischen Entscheidungen treffen, nicht zu viel Sicherheit. Ja, nicht zu viel Sicherheit, bevor ich nicht mehr verfügbar bin. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich eben, braucht es dadurch eine neue Art von Sicherheitsprocedures, von neue Verfahren, neue Best Practices oder Good Practices. Wie kann ich gerade, wenn ich ein Kleinstunternehmen bin, wenn ich nicht hunderte Mitarbeiter in dem Bereich IT beschäftige, wie kann ich trotzdem sicher verfügbar bleiben? Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung aktuell.
Mhm. Und gleichzeitig die Risiken abzuschätzen, einzuschätzen und zu entscheiden, welche Risiken nehme ich mit, die sind halt so. Genau. Und welche sichere ich ab, in welcher Form auch immer, ob es technisch, organisatorisch oder monetär ist. Die Betrachtung ist natürlich unangenehm. Es gibt schönere Dinge, als eine Risikomatrix zu erstellen. Andererseits allerdings natürlich sehr hilfreich dann, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt, was denn sein könnte. Und da im Interesse eines jeden ordentlichen Kaufmanns. Ne?
Ja, und in alle diese bekannten oder zumindest leicht recherchierbaren Zertifizierungs- und Vorgehensmodelle, die sie mit Sicherheit beschäftigen, ISO 27001, IEC 62443 etc. Falls ich Zahlen drinnen habe, Dreher drinnen habe, einfach bei der Google hilft in dem Fall, ist diese Bewertung, die du ansprichst, immer das der erste Schritt und der wichtigste Schritt. Ja, alle anderen sind auch wichtig, aber ohne diese Risikobewertung und ohne einmal auch diese Assets, die man neudeutsch hat, also was habe ich überhaupt, was möchte ich schützen? Genauso wie wir zuerst geredet haben mit was möchte ich erreichen mit einem neuen Business Case oder sowas, höhere Kundenzufriedenheit, mehr Verfügbarkeit, was auch immer, ja, muss ich mir natürlich auch überlegen in dem Bereich Security, was sind überhaupt meine Kronjuwelen, die ich schützen will und welche realen Bedrohungen gibt es für mich. Ja? Mhm. Also da ist oft, weil es halt oft da im Gespräch her die Gefahr, dass ein staatlicher Dienst Daten von einem KMU in Österreich sie holt aus der Cloud und dann für irgendwas Böses verwendet oder auch für was Konkurrenzmäßiges, die ist wahrscheinlich aktuell viel, viel geringer als der Datenverlust, wenn ich das Ganze irgendwo in einen eigenen Serverraum betreibe, der beim nächsten Hochwasser überschwemmt werden kann oder sowas. Ja? Mhm. Oder vom Kryptotrojaner einfach komplett verschlüsselt. Ja.
Nur dazu, wenn man beachtet, dass wenn eine staatliche Organisation wo rein will, sie ja reinkommt. Das haben wir ja schon vor vielen Jahren im Iran gesehen, ja. mit die Uranmühlen im Iran. Ja. Iran bekannt nicht dafür, dass er besonders gut angebunden ist und trotzdem ist es gelungen. Wo genug Geld und Ressourcen und Energie dahinter ist, da führt der Weg hin. Ja. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, nicht im echten Leben und nicht in der IT.
Gott sei Dank, stell dir das vor, wie das war. Ein ja. Leben, wo alle 100% sicher waren, war ja derartig langweilig. Da können wir schon froh sein, ja, dass ein Restrisiko bleibt. Ja.
Da hat man alle Leime herumliegen.
Ja. Total übersetzt. Weiß ich gar nicht, ob wir ein Restrisiko waren und deswegen auch schon weg minimiert. Aber gut.
Okay. Du hast ein anderes Thema angesprochen, das ich sehr gerne aufnehme, und zwar die Daten sind das neue Öl. Gell? Darin bezogen, also dass das Sammeln von Daten eben so der neue Schatz ist, das neue Gold, wie auch immer. Da hast du sicher einiges dazu zu sagen, weil so ganz, das ist ja ein großes Wenn oder ab wenn das und das zutrifft dahinter, oder?
Ja, ich glaube also, dass Gold sowieso kein guter Vergleich ist, auch wenn er oft bemüht wird, weil die Daten selber ja nichts wert sind, selbst wenn ich sie ausgrabe. Ja, es ist einfach die Daten selber müssen zu Informationen verwandelt werden und dafür brauche ich die richtigen Daten, um die richtigen Informationen für den richtigen Anwendungsfall zu haben. Ja, und das heißt, auch da würde ich eher dafür plädieren, Daten sind extrem wichtig und wertvoll, ja. Aber nur wichtiger ist, glaube ich, sich vorher zu überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Ja? Will ich, so wie es in der Industrie 4.0 eben sehr oft ist, will ich durch Daten irgendwelche Modelle rechnen, um zum Beispiel zu wissen, wann meine Anlage vielleicht gewartet werden muss, oder will ich wissen, ob meine Kundinnen und Kunden meine Anlagen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen betreiben, will ich vielleicht von den Daten von einer Anlage was lernen, um eine andere Anlage besser zu betreiben. Alles das sind ja valide und auch spannende Fragestellungen. Auf der anderen Seite steht aber auch was wie, vielleicht will ich neue Kundinnen und Kunden gewinnen, vielleicht will ich irgendwo was einsparen. Also es ist ja jetzt auch nicht prinzipiell falsch, wo was einzusparen. Wir haben gerade ein großes Projekt im Start, wo es darum geht, den stationären Handel ein bisschen zu unterstützen. Wir haben da gemerkt, im stationären Handel ist es so, großen Vorsprung der normale. Und vielen von denen ist jetzt gesagt worden, ja, macht halt einen Online-Shop auf. Und leider ist das nicht digitalisieren, weil Online-Shop kann der Amazon schon. Das heißt, das brauchst du nicht mehr aufmachen, ja. Aber was wir glauben, ist, dass man mittels Digitalisierung innerhalb von dem und mittels künstlicher Intelligenz und Daten und Sensoren innerhalb vom Handel, vom stationären Handel, die etwas optimieren kann, was verbessern kann, dass die Leute wieder mehr Zeit für die Kundinnen und Kunden haben. Mit Robotik lässt sich da vielleicht was machen, aber vor allem mit Sensorik. Und da sehe ich schon eben ein großes Potenzial von Daten. Andere Geschichte, Daten im Tourismus. Es gibt ja diesen digitalen Zwilling, der jetzt auch viel als Buzzword, als Hype Ding propagiert wird, der digitale Zwilling, ist so ein bisschen eine Nachstufe vom digitalen Schatten, das ist witzig, weil da kann man eins mit dem anderen. Am Ende produzieren wir alle Daten, ja, unsere Häuser, wir selber, mit den Smartwatches und die Maschinen und alles, dafür haben wir ja gesorgt. Und jetzt kann ich ein Abbild machen. Ich kann eine Art Simulationsmodell machen oder ein Modell machen, wie in einem Computerspiel. Und das füttert ich das Modell mit diesen realen Daten, die wir messen. Dann habe ich diesen digitalen Schatten. Ich habe ein Abbild, das mit realen Daten versorgt wird. Was kann ich damit machen? Ich kann zu einem Teil, dort wo ich Daten habe, den Systemzustand überwachen, ja, oder beobachten. Ja, ganz nett. Kann man unter Umständen auch ganz gute Sachen draus machen. Der nächste Schritt ist aber dann, wenn ich jetzt dieses Modell nehme und mittels Data Science Methoden und dem, was halt jetzt so unter dem künstlichen Intelligenz läuft, zu schauen, was passiert, wenn sich die Daten ändern, weil plötzlich viel mehr von A passiert oder was passiert, wenn und so weiter. Und das in Kombination lässt sich eben sogar auf ganze Regionen anwenden. Und da kann man sagen, na ja, wie ist denn das, wenn ich einen Teil dieser Menschen, die da zu uns kommen, vielleicht vorher schon sage, heute war es gut, wenn du da so schaust, wenn das deinen Interessen entspricht und so weiter. Also so eine Art Besucherstromlenkung durch digitale Abbilder von einer Region oder was. Kann man bis ins Unendliche treiben. Die Kollegen in Innsbruck und auch in Kufstein haben das auch schon mal in Richtung Skipiste gemacht und haben sich überlegt, was ist das, wenn ich einen digitalen Zwilling von so einer Skiregion habe. Und das ist was, wo ich wieder Daten extrem spannend finde und froh bin, dass so viel aufzeichnet wird.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass diese Datenmodelle, Schatten, Zwillinge und so weiter, erst dann zur Vorhersage wirklich herangezogen können, wenn eine gewisse Mindestanzahl an Datensätzen vorhanden ist auf ein valides Modell. Also ich kann jetzt nicht, weil ich jetzt rausgehe und sage, es ist 17:30 Uhr, kann ich, uns fährt ein rotes Auto vorbei, kann ich dann auch schließen, dass jedes Mal um 17:30 Uhr ein rotes Auto vorbeifährt. Erst dann, wenn das über viele, viele Tage um die Zeit so ist, dann kann man diese Schlussfolgerung ziehen. Und das ist ja an sich auch der große Vorteil jetzt von diesen großen Anbietern, Amazon, Google und Co., weil sie einfach wahnsinnig viele Daten haben, weil wir ja alle fleißig Daten hinliefern, freiwillig oder bewusst oder unbewusst. Wie geht es denn da also um jetzt mit KMUs und so? Also wir haben selber Anwendungsfälle schon gehabt, wo wir gesagt haben, ja, da könnten wir jetzt eigentlich mal so ein BI-Konzept erstellen. Und so häufig war das Thema, ja, da fehlt uns die Menge an Datenbasis, vor allem über eine konstante, valide Ausgangssituation. Wie siehst denn du das?
Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo es dann fast schon an mehr grundlagenorientierteren Data Scientistin oder so braucht. Was ich verstehe, ist, dass das Big Data Problem nicht mehr so tragisch ist, weil eben, wie du schon sagst, früher hat man das Problem gehabt, diese Massen an Daten zu verarbeiten. Und das ist jetzt ein bisschen verbessert, weil die Berechenleistungen und alles wird immer höher und darum hat man eigentlich eher immer zu wenig Daten und nicht mehr zu viel. Was ich jetzt verstanden habe, ist aber, dass man durch generative Methoden durchaus einen Teil der Daten, wenn man jetzt als Kleiner zu wenig Daten von was hat, dass man einfach auch diese Daten künstlich zu einem Teil generieren kann, um dann diese kritische Masse an Daten zu haben. Das heißt, es entsteht zuerst ein Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, das einfach eine Annäherung an die Situation Schatten ist, das dadurch mehr Daten produzieren kann, auch in dem Bereich, um dann die Methoden, die wirklich viele Daten brauchen, auch anwenden zu können. Das ist was, wo ich auch auf Zusammenarbeit immer dann natürlich angewiesen bin. Ja. Du hast eingangs gesagt, ja, der macht ja so viel, ja. Aber natürlich, und das ist aber, glaube ich, ein bisschen so ein Bild, das glaube ich auch die Leute in die Unternehmen oft haben. Sie müssen alles selber kennen, ja. Und das ist auch legitim, wenn man so eingewachsen ist, gerade in die Technik, dann ist man oft auch eine Person, die gern alles auch unter Kontrolle hat und gern auch, ja, und auch noch die Erfahrung gemacht hat, mit der eigenen Kraft, das habe ich auch, ja. Ich möchte auch gern von allem alles wissen und so. Tatsächlich gibt es einen Punkt, wo die Dinge so komplex werden und wir sind in der Welt überall sofort in einer Ecke, wo die Dinge sehr komplex werden, wo es dann wichtig ist, einfach die richtigen Partner zu suchen. Ja, das sind in unserem Fall jetzt halt so, wenn wir so in unserer Welt sind, da in Westösterreich, dann sind das die Hochschulen, ja, weil auf jeder dieser Hochschulen, die da in dem Digital Innovation Hub mitmachen, gibt's zumindest einen, der weiß, wenn man fragen muss, ja. Das ist ja schon einmal ein wichtiges Ding, genau. Und dann gibt's aber vielleicht auch unter die Intermediäre schon ganz viel, die kennen dann schon die eine oder andere Firma, die dann sagt, ich habe jetzt das mit 10 oder 12 oder 50 oder 100, irgendwann wächst ja das, Kleine schon gemacht und bin diese Reise gegangen und ihr könnt euch auch anschauen, was dabei rausgekommen ist. Und das finde ich super, ist ganz wichtig, sie rechtzeitig dann, wenn's einfach die eigenen Ressourcen übersteigt, wen zu suchen, der einen hilft und zusammenzuarbeiten. Weil vielleicht habe ich als einer nicht genug Daten. Aber wenn ich 10 Hotels bin oder was auch immer jetzt, ja, da muss ich ein bisschen vielleicht da schauen, okay, wie viel muss ich da von meinen Schatten überspringen, dass das Zusammenarbeiten fällt uns alle manchmal ein bisschen schwer, das weiß ich schon, aber trotzdem glaube ich, dass da dann die kritische Masse in so einem mittelgroßen Land wie Österreich erst dann entsteht, wenn man zusammenhelfen und eben gemeinsam versucht, diese Daten bereitzustellen.
Das ist ganz spannend, was du sagst. Ich habe jetzt heute mit jemandem darüber gesprochen, einen ganz anderen Kontext, über das Thema zugeben, sich selbst und vor anderen, dass man nicht alles weiß. Und diese Prägung, diese Einstellung, dieses Mindset, das tun zu müssen oder die Angst davor, schief angeschaut zu werden, wenn man eben nicht alles zum Beispiel im Unternehmen weiß oder wie du in deinem Fachgebiet weiß, unglaublicher Wachstumshemmer ist. Weil du natürlich immer im Klein-Klein bleibst und nicht in die Metaperspektive gehen kannst, um von oben drauf zu schauen, um genau das, was du gesagt hast, zu wissen, wen frage ich denn? Weil wenn ich selber immer alles am besten weiß, dann weiß ich nicht, wen ich anfrage. Und ja. Darum ist es so wichtig, dass man da oben drüber jemanden hat, der weiß, wer kann denn was und die Leute zusammenbringt und dann was Größeres, was Schöneres, was Eleganteres draus wird. Ganz wichtig.
Und dafür braucht es aber auch wieder die Leute, die zugeben. Weil wenn ich wo anrufe und der glaubt, der muss alles kennen.
Ja.
Ja, nein, das System zerstört sich ja selber, ja. Das ist ja ein bisschen das, wenn es jetzt halt, traue ich mich aus dem Fenster, Leiner, vor 10 Jahren irgendwo da in einer Hochschule angerufen hast, dann haben die alle alles gewusst, ja. Mhm. Das war nicht, weil die alle Trottel waren, ganz im Gegenteil. Das war ein bisschen so die Stimmung. Die Stimmung war, es ist ja peinlich, wenn wir das nicht kennen. Und dann, da bauen wir uns schon auf, das Wissen. Ja. Ich kann ganz gut programmieren. Das habe ich schon gemacht, wie ich ein bisschen jünger war und habe wirklich Spaß dran gehabt. Ohne jetzt das groß einer übertriebenen Bedeutung zuzumessen. Und lange Zeit war ich davon überzeugt, dass ich ein sehr, sehr guter Programmierer bin. Du brauchst heute in so einer Welt nur einmal ein Jahr wegschauen. Ja, ist so, ja. Es tut sich so viel und ich bin immer noch in gewisse Bereichen, glaube ich, ein ganz guter Programmierer. Aber es, jeden Tag entsteht ein neues Rahmenwerk, jeden Tag entsteht ein neuer Algorithmus, eine neue Idee. Und das alleine zu überblicken, ist nahezu unmöglich. Man kann sich aber für sich das Richtige auszusuchen und dafür braucht's, und das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen der Aufruf, zumindest, sie eine gewisse Qual anzutun, das Zeiger zu verstehen. Man braucht auch zusätzlich zu denen, die wissen, wo man fragt, ein gewisses Verständnis. Ja. Mhm. Das fällt jetzt halt Jüngere leichter oder manchmal auch älter, ist eh wurscht. Ja. Aber ich verstehe es, wenn mir wer sagt, ja, ob ich mir das jetzt noch unter soll. Auf der anderen Seite steht halt dafür, wenn ich wirklich zu so Fortbildungen gehe, wie sie jetzt eben auch von den Hochschulen angeboten werden oder wenn ich selbst als einer, der schon im Beruf steht, sage, ich gehe nur mal studieren zu so einem berufsbegleitenden Studium, dann ist das auf jeden Fall lohnenswert, muss ich ehrlich sagen, weil das den Überblick ein bisschen mehr als den Überblick zu haben, hilft natürlich enorm, weil es so komplex ist. Das Ziel, alles zu verstehen, das muss fast scheitern, außer bei den 1-2% Menschen, die halt so gescheit sind, dass die es auch noch aufbringen. Ich gehöre nicht dazu.
Und die können es meistens nicht mehr kommunizieren dann. Auf lauter gescheit. Ja.
So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.